dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 260. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Ja, wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkostet man einen Wein. Dabei weißt du einer nicht, was die andere mitnimmt oder umgekehrt, so wie heute. Du weißt sicher, welchen Wein du letzte Woche im Glas gehabt hast, oder?
Yes, ich habe Silvaner im Glas gehabt, aber der hat gar nicht nach Silvaner geschmeckt. Es war richtig reif, das war überhaupt nicht so grün in der Aromatik, wie man das manches Mal hat, sondern eher burgundisch anmutend für mich.
Stimmt, ja.
Und zwar waren wir beim Weingut Zöllhof in Südtirol, also im Eisacktal, mit dem Silvaner Einstein 2023.
Genau.
Und du hast mir die Geschichte vom Wolfgang Unterfrauner erzählt und wieso er heute im Eisacktal Wein und nicht Obstbau macht.
Genau.
Hätte ja auch in eine andere Richtung ausgekennen.
Ja, ja, absolut. Am Anfang war es so ein bisschen 50-50, ne? Die Chance und auch die Gegebenheiten waren quasi 50-50. Ja. Und dann hat er ein paar so Leute kennengelernt, wie eben den Andreas Schumann von Odenstal oder den Kai Schätzl, und das Ganze war dann sehr klar, Wein ist vielleicht doch ein bisschen spannender als Obstbau.
Ganz lang biologisch, also ganz spannende Voraussetzungen da
am Hof. Über 30 Jahre jetzt, genau.
Ja, vom Papa schon so eingeführt quasi. Das ist richtig, richtig interessant gewesen und halt eine geile Historie und ein sehr, sehr spannender Wein, weil es halt echt, also ich war nicht auf Silvaner gekommen, ehrlicherweise.
Ja, wir haben es ja durchdiskutiert. Voll. Du hast gemeint, ja, Silvaner, weiß ich jetzt nicht, ist jetzt nicht wirklich die Stilistik, die mir da einfällt als allererstes.
Voll. Aber halt reifer insgesamt da.
Genau.
Aber einfach dafür dieses ganze Grün-Kräutrige nur ganz in den Anklängen. Mhm. Saftige Frucht drin, es war schon richtig spannend.
Yes.
Und natürlich coole Geschichte und Südtirol represent. Immer gut.
Südtirol represent, so ist es.
Freut uns natürlich.
So, wenn ich mir jetzt das nächste Glas hier anschaue.
Ist einmal kein Silvaner.
Dann erstens einmal wahrscheinlich kein Silvaner und das triggert jetzt auch nicht unbedingt Südtirol-Vibes so als allererstes für mich.
Weißt du gar nicht.
Aber schauen wir uns jetzt einmal an, ne?
Ich muss jetzt beschreiben, damit sie die Leute vorstellen können, was du,
sehr gerne,
was du unter Südtirol-Vibes bei Wein verstehst, rein aus der Farbe.
Meine Südtirol-Vibes sind im Normalfall eher Richtung doch heller gehend, weiß gehend. Hier haben wir Rotwein im Glas. Dieser Rotwein hat auch so einen kleinen, fast violetten Schimmer da noch drinnen. Man sieht allerdings durch. Ich finde es natürlich super, dass wir jetzt eine Folge bei 35 Grad aufnehmen und der Michi stellt einmal ein paar Duckleidl mit Rotwein her.
Naja, natürlich.
Aber ja, das ist halt, so ist es.
Die Temperatur ist unabhängig, es geht einfach um einen Wein.
Stimmt, und mir war sowieso heiß, es ist wirklich genau. Egal am Schluss, was da genau im Glas ist.
Wie sagt ein guter Bekannter von uns so gerne, die Profis trinken auch bei der Hitze rot.
Ja, und recht, oder? Na gut, schauen wir mal, ob ich Profi bin. Wir werden sehen, wir werden sehen. Da haben wir natürlich ganz, ganz intensiv dieses ganze Röstaromen-Thema drinnen. Das ist eigentlich das Erste, das habe ich auch schon gerochen, und da habe ich nur das Glas vor mir geschwenkt. Das kommt als Erstes aus, und zwar wirklich so dieses fast Espresso-Röstige. Also wisst ihr das, wenn ihr so ein frisches Kaffeebohnensackerl aufmacht?
Ja, voll.
Und das sind erste richtig gute, richtig schön geröstete Sachen, nicht irgendein Scheiß. Und dann kommt da dieser Duft entgegen. Es gibt wenig Sachen, die ich persönlich lieber mag als das. Das kommt mir so ein bisschen da entgegen.
Ja,
herrlich.
Ja, voll. Das ist eine ganz feine, schöne Röstung drinnen. Ja.
Und dann darunter kommt aber gleich mal, hallo, ich bin eine saftige Frucht, magst du mich nicht gleich mal dringen?
Ja.
Und das ist natürlich auch einladend.
Ja, ja.
Und die Kombination ist natürlich schon schön. Also da gibt es gar nichts. Ja. Die Frucht geht in mehrere Richtungen. Wir haben schon ganz viel so saftige Frucht drinnen. Ich habe auch Kirschen, ganz klassisch da drinnen. Und zwar saftige Wechsel.
Ja, ja, so richtig dunkel. Ja.
Richtig, genau. Aber du hast da durchaus also ein bisschen anderes an Beerenzeug drinnen. Mhm. Aber nicht so ganz intensiv. Die Kirsche ist die, die man am intensivsten rauskommt.
Ja,
und es ist lustig, dieses ganze Röstaroma, das geht mir vielleicht fast sogar in diese 90% Bitterschokolade rein.
Ja,
so richtig
ganz
intensiv
dunkel,
in dieses richtig Kakao und nicht Schokolade.
Voll. Es ist auch alles, was du riechst, finde ich. Es ist grundsätzlich schon alles sehr dunkel.
Genau. Hört man außer auf Basis der Sachen, die wir da so beschreiben, das geht alles fast ins Schwarze.
Ja.
Auch fast so ein bisschen so richtig gut gemachte Dörrzwetschgen. Alles das, also alles, was so ein bisschen röstig ist, ne? Ja. Hörst du außer. Runter, ein bisschen Kräutrigkeit, aber wenig davon. Also da habe ich viel mehr dieses röstige Thema und dieses saftige Fruchtthema darunter. Ich nehme mal einen Schluck und schaue mal an, was das am Gaumen so tut.
Ja, ich finde so ein bisschen florale Ding hast du auch noch, so ein bisschen in dieses Veilchen-Thema, aber auch eher in das Dunklere.
Ich finde, das geht auch so ein bisschen einher mit was fast Staubigen wieder dazu.
Genau, das wäre auch noch das Einzige, was ich noch hinzufügen würde. Das hast du auch gleich wieder da drin.
Richtig, ganz genau. Das geht immer so ein bisschen einher, wenn es mit floralen Themen gespielt wird bei sowas, dann ist es ganz oft Hand in Hand. Da hast du das Staubige, dann hast du das Florale mit dabei. Aber ich finde, dieses Röstige und dieses Dunkle ist da im Vordergrund.
Das Dunkle ist oben, dann kommt, finde ich, so ein bisschen dieses Florale, dieses bisschen Staubige und dann drunter halt dieses Saftige, wieder dunkle Frucht.
Ja. Aber sehr einladend insgesamt. Also das will ich schon gleich mal kosten.
Ja.
Es ist sehr schön. Mm. Es ist sehr schön, wie das am Gaumen auftrifft.
Mhm.
Du hast nämlich nicht jetzt eine extreme Explosion. Übrigens unendlich Trinkfluss.
Boah, ja. Ich hab's aber nicht spucken können jetzt. Also.
Verstehe, absolut. Boah. Ich schon, weil es mir zu heiß, aber wäre es ein Grad kühler, ich würde es nicht spucken.
Ja,
also
ja.
Es ist schon richtig gut. Es ist extrem schön, wie das am Gaumen auftrifft, würde ich auf jeden Fall vorher erzählen. Weil du hast keine extreme Explosion und trotzdem ist es sofort da.
Ja,
instantly. Und dann ist es aber 0% breit.
Ja.
Das ist ganz, 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 wie sagen die Profis da, engmaschig, sagen
ja,
sie.
Ja, voll. Engmaschig, ja, voll.
Es ist tatsächlich, also es ist, diese Wörter benutzen wir nur, wenn sie tatsächlich stimmen. In dem Fall, das fühlt sich an, das ist schon so richtig geradlinig.
Mhm.
0% Brat, das geht ja nicht nach links und rechts, überhaupt gar nicht.
Voll.
Aber das fühlt sich schon dicht an.
Mhm.
Aber nicht breit.
Ganz
richtig. Ganz wichtige Unterscheidung.
Sehr, sehr schön.
Deswegen sind wir hier engmaschig.
Das ist, ja, das stimmt schon, das ist schön beschrieben. Es ist wirklich null Brat, es ist eigentlich im Vergleich auch die Nasen täuscht ein bisschen, finde ich, weil die ist viel lauter. Ne?
Mhm.
Und dann der Gaumen ist eigentlich ganz leise in sich.
Ja.
Aber halt mit richtig, trotzdem richtig Power, richtig Druck da drauf.
Mhm, genau.
Aber halt nicht links und rechts, sondern wirklich ein schöner Strahl.
So. Mal wieder ein Beweis dafür, dass irgendwas dicht sein kann, ohne in irgendeiner Form in die Breite zu gehen.
Ganz richtig.
Sehr schön, solche Beispiele mal wieder im Glas zu haben.
Ja.
Lieben wir. Lass mich noch einen Schluck nehmen, einfach zur Gaude.
Ja, ja, musst. Du musst ein bisschen mehr, musst schon erzählen dazu. Dann übernehme ich es reden.
Mhm.
Wir haben heute schon 5 Stunden reden dürfen,
mhm,
beim Workshop, den wir gehalten haben. Also verzeiht uns, wenn wir schon ein bisschen kaputt sind. Das ist heute leider nicht anders ausgegangen.
Mhm. Du hast eine irrsinnige Saftigkeit da drinnen.
Mhm.
Die hat sich schon wunderschön vorangekündigt. Ist hundertprozentig da. Sehr schöne Säure. Und eine Säure, die vor allem nach hinten raus extrem gut anschiebt, die ist schon von Anfang an da, ich spüre es am meisten hinten raus.
Ja.
Tannin vorhanden,
ja.
Nicht jung, also nicht jung, nicht alt, sondern jung, das spannt noch.
Voll.
Also dieses, also wie er generell daherkommt, ganz, ganz, ganz auf der jugendlichen Seite.
Natürlich ist das nicht alt, ja, klar.
Aber am Tannin merkst du es nur mehr stärker. Mhm. Und auch an der Säure. Das ist noch, das ist wie so eine Wellenbrandung quasi.
Ja, ja.
So richtig, richtig fresh. Hm. Tannin an sich, aber jetzt nicht irgendwie überbordend.
Nein,
es ist
schön.
Relativ fein, das ist schon, da ist nicht ganz wenig da.
Voll.
Aber das ist relativ auf der feinen Seite. Hat ganz einen leichten Anklang an der Rustikalität da.
Mhm.
Also gerade weil es so jung ist, glaube ich,
ja,
so ein bisschen in diese Richtung gehend. Macht auf jeden Fall sau viel Spaß.
Mhm.
Und ansonsten diesen Soft, dieses ganze Kirschthema aus da wieder wiederholt. Richtig, 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 richtig geil. Du hast so ein bisschen dieses Röstige hinten nachher, das passt auch super. Du hast nichts von diesem ganz intensiven Kräuterthema oder sowas in der Richtung. Da sind wir echt eher auf diesem einerseits Saft, auf diesem wunderschönen Säurethema drauf und auf diesem Röstaromen voll schön gemacht, nicht überbordend und dann hinten raus nochmal stärker werdend.
Ja. Ich finde, das ist halt also zu dieser Saftigkeit so ein bisschen was der Fleischigkeit dann am Gaumen, was in der Nase finde ich nämlich gar nicht hat.
Nein, hat's nicht, ja.
Weil es ist nicht reduktiv in irgendeiner Form, sondern es ist eigentlich sehr offen. Es liegt halt das Holz ein bisschen drüber noch über der Nase.
Mhm.
Aber am Gaumen finde ich, wird es dann hinten raus sehr also fleischig, fast so, fast ein bisschen, ja, nicht eisenhaltig, aber so in die Richtung so ein bisschen.
Mhm.
Wo das dann richtig schirbt und sich zusammenzieht. Aber ja, Trinkfluss unendlich.
Mhm.
Macht richtig Spaß, auch jetzt schon, weil du hast es eh schon anklingen lassen, das ist jedenfalls sehr jung.
Ist es, ja.
Es will wahrscheinlich noch nicht unbedingt getrunken werden, aber es kann halt schon sehr gut getrunken werden.
Absolut. Also es wird es jetzt auch nicht, ne?
Aber null, ne? Hm.
Sehr, sehr schön. Also erstens einmal danke.
Mhm. Sehr gern.
Gutes Glas. Rein von der Einordnung her fühlt sich das Ganze sehr schön reif an.
Mhm.
Also da hast du eine gute Reife da drinnen, trotzdem fühlt es sich nicht wirklich hart warm an, aber du merkst schon, da ist so ein bisschen Power da, da ist ein bisschen Druck da. Das heißt, du musst irgendwo sein, was nicht kühl ist. Es geht einfach nicht ganz anders. Ne? Aber es fühlt sich nicht so dieses inhärente, boah, das muss aus einer heißen Region sein, weil ansonsten gang es gar nicht anders an. Also sehr, sehr schön balancierter zwischen all diesen Aspekten. Du hast diese sauschöne Säure, ja. Hm. Das heißt, du brauchst aber irgendeine Rebsorte, die einfach sauschöne Säure hat.
Logisch.
Das war so der Klassiker dazu. Ich würde es ganz am Anfang gleich einmal Richtungen schieben tatsächlich und mittlerweile muss ich so ein bisschen hin und her überlegen, was es denn sein könnte. Rein vom Reinrichen her habe ich ganz am Anfang überlegt, ob es irgendwas Italienisches sein könnte. Mhm. Dann waren wir ganz kurz Pinot auf der Landkarte, auch von dem, wie es ausschaut und so weiter und so fort. Könnt ihr mir das sehr, sehr gut vorstellen. Beides, also Italien ist ja sehr grob.
Ist eine sehr grobe Einordnung.
Ganz genau.
Ja.
Das heißt, da müssen wir ein bisschen tiefer reingehen. Es gibt mal nicht wirklich irgendwelche ganz klassischen Italien-Vibes tatsächlich, aber es kindert halt so ein bisschen von dieser, es ist schon reif, es hat schon ein bisschen eine inhärente Wärme, es hat schon Druck und Power, ohne dass es jetzt aber brat wird, das heißt, irgendwie arbeitet sehr fein. Und irgendeine schöne Rebsorte haben wir da ja ordentlich Säure mitbringt an sich und die aber keinen überbordenden Gerbstoff mitbringt.
Und was wäre das dann in Italien?
Eben, das ist mein Punkt. Und das war, wie schon gesagt, beim Reinrichen eher als bei irgendwas anderem. Ja. Weil da habe ich ganz am Anfang überlegt gehabt, okay, das kann schon so ein bisschen sein. Mhm. Aber es hat auch nicht diese ganz harten mediterranen Kräuter-Vibes.
Ich wollte gerade sagen, es hat nicht die klassische Italien-Würze per
se.
Ja.
Und dann habe ich weiter überlegt, eben Richtung in dieses Pinot-Thema rein. Es gibt aber keine klassischen Pinot-Vibes noch. Mhm. Also war jetzt für mich nicht so das allererste beim Reinrichen, wo ich gesagt habe, das muss jetzt unbedingt Pinot Noir sein, weil nur das kann es sein und sonst nichts anderes. Und ansonsten, also ich war tatsächlich noch ein bisschen hin und her überlegt, wo es denn her sein könnte. Bei Italien können wir ausschließen.
Italien können wir ausschließen.
Wundervoll, sehr gut. Und ich würde da das klassische Österreich und das klassische Deutschland eher ausschließen wollen.
Auf jeden Fall.
Wundervoll. Es zieht mir ein bisschen nach Frankreich. Mhm. Ist es falsch?
Nein, Frankreich ist einmal richtig.
Wundervoll. Sind wir im klassischen Burgund?
Ja.
Wundervoll. Perfekt.
Bitte, ich möchte es da kurz feststellen, das ist nicht geschnitten. Du hast dich schon wirklich
nur mal überlegt.
So dahin verrennt. Ja. Weil zuerst so, gib mir, also Pinot, weiß ich nicht. Wieder
nein,
irgendwie so halb ausgeschlossen.
Nicht so dieses klassische junge deutsche und österreichische Pinot quasi.
Naja, das ist richtig.
Aber ist es burgundische Pinot?
Es ist burgundische
wundervoll.
Pinot,
sind wir zu Hause im burgundischen Pinot?
Ja, wir sind zu Hause im burgundischen Pinot.
In welcher Ecke sind wir denn daheim? Weil es muss irgendwas sein, was so ein bisschen auf der klassischeren Seite ist. Es ist nichts ultra wild, young und funky. Es ist sauschön. Sind wir in einer klassischen Pinot Noir-Ecke des Burgunds?
Ja, natürlich.
Wundervoll. Können wir dann hingehen? Also, welchen Winzer hast du denn erwischt, der reden wollte? Das ist eigentlich die große
ja,
Frage.
Es war ja so ein bisschen die Aufgabe, auch, die ich gekriegt habe. Mir hat nämlich letztens erst jemand geschrieben, so, macht's doch mal Burgund.
Und du hast geschrieben, das ist nicht so leicht.
Genau, das ist halt echt so, in Burgund mit Winzerinnen und Winzer sprechen, nicht so easy. Generell Frankreich immer das Schwierigste, dass die Leute überzeugst, dass mit
dir reden. Ich habe vor kurzem eine ähnliche Anfrage gekriegt und habe ziemlich genau das Gleiche zurückgeschrieben. Cool. Nämlich, ich würde voll gern mehr Frankreich machen, aber es ist nicht so easy und dafür müssen die im besten Fall einfach sehr gut Französisch kennen. Dann ging es viel leichter. Ja. Ansonsten ist es einfach mit der Erreichbarkeit und mit der generellen Möglichkeit, mit den Leuten zu sprechen, nicht ganz so einfach.
Ganz richtig, ja. Deswegen nicht so easy, aber ja, wir sind in Burgund gelandet. Und ich wollte eigentlich vorher schon sagen, du solltest ein bisschen mehr Pinot trinken.
Wir sind schon hingekommen, gar kein Stress.
Wie du da rund um umgerannt bist, aber es passt ja eigentlich eh. Ich glaube, du solltest trotzdem mehr Pinot trinken. Aber
sowieso, jeder sollte mehr Pinot trinken.
Willst du noch irgendwie weiter versuchen, das einzuordnen oder soll ich einfach auflösen?
Ich glaube, du kannst auflösen.
Sehr gut, weil ich glaube, dafür trinkt man insgesamt
einfach dafür trinke ich auf jeden Fall zu wenig burgundischen Pinot, um das wirklich dann pinpointen zu können.
Dass man dann so die ganzen Appellationen außerhauen kann.
Mit Sicherheit von Romani sein muss, weil was sonst.
Genau. Es ist auch nicht von Romani.
Es wäre sicher nicht von Romani, es hat im Normalfall ein bisschen mehr Rundung, Power. Aber
also,
go for
das
it.
Heißt, für wenig Ahnung bei Burgund gleich mal Ahnung raushauen. Nice. Na passt, wir sind in Burgund. Dass wir da sind, ist ein kleines Wunder.
Jawohl.
Das hat jetzt eigentlich gar keinen Bezug zur Geschichte, die ich da erzähle, sondern eher mit der Odyssee, die dieser Wein hinter sich hat.
Ah, genau. Ich weiß ja, dass dieser Wein eine Reise gemacht hat, die eigentlich direkt zu dir führen sollte und das aber nicht getan hat.
Ich habe es ja letzte Woche schon kurz angeteasert, dass es da kleine, aber feine Probleme gab mit der Weinlieferung und entsprechend hast du noch schnell eine zweite Folge einschieben müssen. Und die würde ich da gern kurz hinter die Kulissen mitnehmen, unsere Podcast-Folgen. Also ich habe den Wein vor knapp 3 Wochen bestellt, direkt mit der Post versendet worden und dann ist er ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Also ein Paket, das irgendwo im Verteilzentrum der Post gestrandet ist und das wieder aufzutreiben, ist echt nicht so einfach. Also von Sender- und von Empfängerseite haben wir alles versucht, das Paket aufzutreiben. Für Anrufe in Warteschleifen der Post,
yes,
für E-Mails, für unterschiedliche Informationen, die man da so kriegt. Und an der Stelle muss ich mich bei zwei Personen bedanken, die wirklich alles probiert haben, dass wir das Paket wiederfinden. Einerseits der liebe Hannes Zankl,
seines
Zeichens die Allzweckwaffe bei Zankls Weine und Papa von Max, also du weißt schon mal, wer das in Österreich macht, das ist aus dem Sortiment von Zankls Weine.
Mhm.
Mit dem Hannes habe ich so alle paar Tage mal telefoniert und geschaut, ob wir da irgendwie einen Schritt weiterkommen.
Jetzt muss ich da noch ganz kurz einwerfen, wenn Hannes Zankl dir ein Paket schickt, ist es ja normalerweise morgen da. Egal, ob das physisch möglich ist oder nicht,
richtig,
es ist morgen da.
Richtig.
Es gibt niemanden, der schneller Wein verschickt als Hannes Zankl.
Das ist korrekt. Aber wenn die Post nicht mitspielt, kann selbst der Hannes nichts machen.
Ja.
Er hat aber trotzdem alles probiert, also danke an dieser Stelle. Und andererseits muss ich mich natürlich bei der lieben Magdi bedanken. Das ist der Lehrling meiner Partnerin.
Danke, Magdi. Thank you so much.
Nachdem wir die ganze Zeit unterwegs waren auf verschiedenste Produktionen und sehr, sehr wenig Zeit gehabt haben die letzten Wochen, hat sie die bereit erklärt, dass er sie in die Warteschleifen der Post hat.
Großartige
und
Frau.
Und denen einfach einmal erklärt, wie wir das Paket jetzt wieder bringen, weil wir brauchen es halt. Und sie hat es tatsächlich geschafft, dass wir dann irgendwann das wieder finden, mhm, wieder bekommen, wieder mhm, zugestellt bekommen. Und es spricht auch sehr für den Wein, dass der nach 3 Wochen irgendwo bei sicherlich widrigen Temperaturen so dasteht.
Stimmt, absolut.
Also ja, jetzt kann ich mal aufklären, was wir genau im Glas
ja,
haben
bitte,
nach dieser kurzen Einleitung. Es ist Chèvre Chambertin,
mhm,
und zwar Premier Cru Au Combot 2023,
mhm,
von Hélène und Didier, mhm, Amiot.
Nice.
Ja, ja. Und für das Weingut gibt es noch einen Quasi-Tippgeber.
Ja.
Weil, wenn du dich erinnern kannst an unsere letzte Südtirol-Reise, mhm, waren wir an einem Abend im Mil in Lana essen.
Stimmt, ja.
Und haben dann ganz zum Schluss
diesen
kurzen Moment gehabt, wo wir geschrien haben: Ey, Moment, die kenne ich ja, seid ihr nicht die von Wein für Wein?
Ihr seid die vom Podcast.
Genau. Und diese Partie rund um den lieben Fabian vom Eggerhof, die haben damals Didier Amiot getrunken.
Ah.
Und ich habe da einen Schluck kosten dürfen.
Ja, genau.
Und das war sehr gut und deswegen habe ich gedacht, eigentlich, das kommt man sich mal genauer anschauen.
Ja.
Und ja, Quasi-Tippgeber.
Quasi-Tippgeber, zählt.
So, da la. Jetzt müssen wir mal in die Geschichte von Hélène und Didier Amiot einsteigen. Und dazu müssen wir zuerst einmal ein bisschen vor die Gründung des Weinguts schauen, weil die Domaine Didier Amiot wird erst 2020 gegründet, also ist sehr jung eigentlich. Da ist der Didier aber schon 53 Jahre alt.
Ah.
Also doch schon ein Stück älter. Also
ja,
ist jetzt nicht der junge Winemaker.
Mhm,
genau.
Ja.
Also nicht das klassische Alter, um ein, mhm, Weingut zu gründen, sage ich jetzt mal, aber es gibt ja kein schlechtes Alter, um das zu tun.
Es gibt nur ein gutes Alter, um Weingüter zu gründen.
Genau. Der Didier wächst in Moret-Saint-Denis auf, also wirklich klassisch im Burgund,
ja,
ist die 5. Generation am Weingut Pierre Amiot.
Mhm.
Also ja, wirklich ultraklassisch. Der Didier ist aber der jüngere Bruder. Der Jean-Louis Amiot ist um fast 15 Jahre älter.
Oh.
Und entsprechend, wie es halt so im Weinbau ist, ist natürlich der älteste Bub quasi immer der was übernimmt. Also gerade in einer klassischen Oldschool-Region wie im Burgund ist das halt,
übernimmt halt der
immer
große
noch
Bruder.
So. Ja.
Klar.
Und entsprechend hat der Jean-Louis gewusst, er wird das Weingut übernehmen, mhm, hat Weinbau studiert und ist in die 80er schon in die Domaine eingestiegen.
Mhm.
Der Didier als jüngerer Bruder war also erstmal nicht so wahnsinnig am Weinbau interessiert, weil so richtig Perspektive hat es da ja nicht gegeben.
Ja, und wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt eh nicht für mich, sondern das ist für meinen großen Bruder.
Richtig, also deswegen wenig Perspektive und im Burgund ist es halt jetzt auch nicht so, dass du sagst, ja wurscht, ich kaufe mir da selber irgendwas oder ich hole mir da irgendwie mal Flächen oder sonst was, das gibt es ja per se auch nicht wirklich.
Mhm.
Also kannst dann, wie man in einige Folgen wie Maison Arbour oder Maison Meyer gesehen haben, quasi als Negoss irgendwie anfangen. Aber außerhalb von dem schwierig und auch das hat sich ja eher erst in die letzten Jahre dann so richtig entwickelt.
Ja.
Wenn du jetzt in die 80er, 90er da, mhm, stehst und sagst, ja, was tue ich, dann schaust vielleicht einmal woanders hin und sowas. Auch beim Didier, also der ist zuerst einmal nach Dijon gegangen und hat, mhm, Rechtswissenschaften studiert, also er wollte Anwalt werden.
Mhm.
Und die Hélène, mit der ich im Vorfeld der Folge telefoniert habe, hat gemeint, naja, jetzt hat er so ein Jahr, vielleicht knapp 2 Jahre durchgehalten. Aber dann hat es ihm halt, ja, es hat ihm überhaupt nicht getaugt und, mhm, er hat es halt einfach voll in die Weingärten zurückgezogen.
Okay.
Und er wollte einfach zurückkommen, zurück ins Burgund. Also
gut, Dijon ist jetzt auch nicht unendlich weit weg. Ne?
Richtig, aber trotzdem, es war einfach nicht seins. Es, mhm, hat einfach nicht passt. Es war jetzt auch nicht so, dass er jetzt irgendwie gesagt hat, er studiert was anderes,
mhm,
sondern er hat damals einfach gesagt, ja passt, er geht heim,
mhm,
arbeite gemeinsam mit dem Bruder am Weingut vom Vater damals noch mit.
Ah, okay.
Ja, ja,
also wirklich haben.
Genau, war von Anfang an klar, dass er da halt eher mitarbeitet, selbst entscheidet. Mhm. Und er ist halt dann, dadurch, dass er 15 Jahre nach seinem Bruder eingestiegen ist, eben mehr oder weniger, ja, hat er noch erst irgendwie reingekommen. Da hat der Bruder mit dem Papa schon lange zusammengearbeitet. Das heißt, die haben schon viel diskutiert, viele Visionen entwickelt.
Da ist auch schon alles einmal ausgeredet worden.
Genau, und die Helene hat auch gesagt, es ist halt schwierig, eigene Visionen zu haben, wenn du in so ein System, das schon fix fertig ist, reinkommst.
Klar.
Wo du auch weißt, das wird nie dein System so richtig sein.
Ja.
Ja, und das hat für den Didier grundsätzlich auch gepasst. Er war wieder daheim, hat in die Weingärten arbeiten können. Das ist genau das, was er liebt. Also er hat schon das machen können, was er liebt, aber halt auf einer ein bisschen anderen Stufe vielleicht, wie wenn du jetzt selber wirklich die Person bist, die das dann einmal übernehmen wird, ja, oder der das Ganze kehrt.
Mhm.
Und ja, halt mehr Job als wirklich dann nur Leidenschaft, aber ja, es hat einem schon richtig getaugt. Die Helene wiederum kommt ebenfalls aus dem Burgund, aber ein bisschen weiter südlich, in der Nähe von Meursault, ist dort aufgewachsen und Weinbau war natürlich auch bei ihr immer ein Thema.
Ja gut, wenn du in Meursault aufwachst.
Richtig, du wachst dort auf. In der erweiterten Familie ist es ein Riesenthema gewesen, hat sie gesagt, dass ihr Großvater mütterlicherseits war Winzer. Sie hat heute noch Cousins, die Wein machen, aber so ein direkter Bezug für sie war jetzt nicht da.
Mhm.
Aber klar, du wächst mitten im Wein auf. Und die Helene hat gesagt, ja, sie ist halt so eine Person, sie hat ganz viele Interessen gehabt. Also sie hat alles interessiert, sie würde auch gerne mal lernen, wie man mit einem Helikopter fliegt, hat sie gesagt. Also es hat sie wirklich so
erzählt. Okay, nice.
Also wirklich alles Mögliche. Gibt da schon so ein bisschen einen Hint, wie viel Power die Person hat.
Ja. Ja.
Also die Helene ist richtig mit Kraft dahinter allem auch, werden wir dann später noch mehr hören. Was die Helene voll interessiert hat, war das Thema Medizin. Und deswegen hat sie dann ihre Ausbildung als Paramedikal gemacht, also als Krankenpflegerin quasi, und hat in Dijon dann im Krankenhaus gearbeitet und hat dann Didier kennengelernt, beim Rugby-Spiel tatsächlich.
Aha.
Didier hat Rugby gespielt früher und ein Freund von der Helene war im selben Team quasi und sie hat nur gesagt, et voilà.
Et voilà. Ich habe jetzt ganz kurz Sorge gehabt, dass er im Krankenhaus gelandet ist, auf Basis dieses Rugby-Spiels.
Also wenn du den Didier anschaust, das ist schon so ein richtiger Bär.
Das ist ein Kanten, super.
Das ist ein richtiger Kanten in alle Richtungen, der hat richtig Power.
Spitze.
Also ich glaube, der hat eher andere Leute ins Krankenhaus befördert vielleicht.
Okay.
Sicher nicht.
Spekulation,
Absicht.
Spekulation.
Richtig, richtig. Aber ich glaube, dass du den ins Krankenhaus bringst, also ich glaube, den schmeißt du nicht so schnell um. Da ist schon
alles klar.
Einiges an Kraft dahinter.
Mhm.
Und die Helene hat gesagt, ja, sie ist halt voll wissbegierig, hat sich für ganz viele Sachen eben interessiert. Und auch das Weinthema hat sie natürlich immer schon spannend gefunden und hat sie schon immer freigenommen für die Lese und so. Also sie war immer bei der Lese dabei, das hat ihr urtaugt, das war genau ihrs. Also war schon voll drinnen, aber hat halt trotzdem ihren normalen Job gehabt. Genauso hat der Didier eigentlich halt seinen Job gehabt. Und das Ganze hat halt eigentlich passt. Ne? Also sie haben halt ihr Leben so geführt als Krankenpflegerin und eher mehr oder minder halt als Außenbetriebsleiter mehr oder weniger, weil halt wirklich Weinberge voll sein Steckenpferd auch. Und das Ganze ist dann so 30 Jahre so dahingegangen.
War 30 Jahre?
Mhm.
Ja gut, ansonsten kommen wir mal nicht zu den, was hast du gesagt, 53 oder sowas in der
genau,
Richtung.
Genau, bis 2020 ist das wirklich so gerannt, also aus den 90er bis 2020.
Ja.
Und in 2020 ist dann zu einer im Burgund recht typischen Erbteilung gekommen.
Ah.
Also die Domaine Pierre Amiot ist geteilt worden, weil der Sohn vom Jean-Louis, der Leon, offiziell ins Weingut eingestiegen ist. Da haben sie entschieden, sie teilen das Ganze auf.
Mhm.
Dann haben sie halt geeinigt, dass der Didier einen Teil von den Flächen kriegt. Und ja, das Stammweingut und der größere Teil auch von den Flächen geht halt an einen Jean-Louis.
Mhm.
Der war auch länger am Weingut. Ne?
Ja.
Das war eigentlich der, der ihm das Ganze mehr oder weniger irgendwann einmal übernehmen, der das übernehmen hätte sollen. Und der hat sich selber auch in der Anfangszeit schon mehr Flächen selbst dann dazu geholt.
Alles klar, so dass
das
es heißt, geht.
Genau, dass es geht und dass das halt auch dann so war, dass es Sinn macht, dass er mehr Flächen am Schluss hat.
Ja, okay.
Das war jetzt nicht so quasi, ja passt, er ist halt der ödere Bruder, deswegen kriegt er so viel mehr, sondern eher, weil er länger dabei war und sich länger schon selber Flächen dazu geholt hat, war klar, er kriegt mehr. Also ich glaube, es sind jetzt 8 Hektar circa in Richtung Jean-Louis gegangen und 3,5 Hektar in Richtung Didier. Also so ist das aufgeteilt worden von diese 12 Hektar, was ursprünglich waren.
Alles klar. Ich meine, es macht eh Sinn, wenn es klassische Erbteilung ist und du als Erbe, als zukünftige Erbe was dazu erwirbst, fällt das ja natürlich nicht rein.
Richtig.
Ist ja komplett wurscht.
Genau, genau. Und es war halt auch klar, dass Sinn macht, dass das Weingut per se beim Jean-Louis bleibt, weil eben der Leon, der Sohn, das Übernehmer wird, der eben gerade einsteigt und so. Also das hat alles Sinn gemacht. Die Helene hat auch gesagt, das war jetzt nicht irgendwie so böses Blut oder so oder Streiterei, sondern das war einfach so, ein logischer Schritt.
Ist gerade ausgemacht einfach.
Genau, ja. Und für Seetz war dann halt irgendwie eine Chance, weil plötzlich sind sie da gestanden, wirklich mit eigenen Flächen.
Und zwar 3 Hektar, mehr als 3 Hektar, ne? Also das ist schon nicht wenig und fürs Burgund ist es wirklich, wirklich, wirklich nicht wenig.
Ja, ja, und was für 3 Hektar, das kommen wir dann kleiner.
Ich meine, Wischewere Schaumpartner ist ja mal grundsätzlich ein guter Hint, ne?
Richtig. Es ist auch der Moment gewesen, wo die Helene halt voll gepusht hat.
Ja.
Also das ist natürlich schon ihr Ding, so let's go. Sie ist schon die Kraft und die Innovatorin so ein bisschen dahinter, würde ich sagen. Also zumindest kommt so rüber, dass sie so ein bisschen die ist, die halt immer anstoßt, die immer diskutiert. Also der Didier ist ein bisschen vom Erzählen her der Gemütlichere, der sich halt mit Sachen zufrieden gibt und sagt, ja, das passt schon. Der schon auch einen ultimativen Qualitätsanspruch hat. Mhm. Aber der wahrscheinlich ohne die Helene jetzt nicht gesagt hätte, ja, jetzt mache ich das wirklich selber.
Okay.
Sondern der vielleicht gesagt hätte, ja, okay, passt, ja, machen wir es halt einfach so weiter oder ja, passt, dann mache ich halt genauso weiter wie vorher, nur mit meinen 3 Hektar und passt schon. Mhm. Und die Helene hat gesagt, Alter, komm, das ist unsere Chance, let's go. Und nur damit du dir vorstellen kannst, wie sehr sie da in die Vollen geht, sie geht halt gleich mal nach Bonn und studiert Weinbau.
Wirklich?
Ja, natürlich. Natürlich. Was sonst?
Nice.
Schon geil, ne?
Ja.
Also 2020, sie gründen das Weingut Domaine Didier Amiot. Helene geht gleich mal studieren, damit sie sich auch auskennt, weil sie will da auch voll mitmachen. Also das ist nicht so, als ist jetzt Didier sein eigenes Ding und passt, sondern das ist wirklich eher ein Ding.
Cool.
Also es müsste halt richtigerweise eigentlich
Helene Didier heißen. Ja?
Richtig. Ist halt trotzdem klassisch, deswegen heißt es halt einfach Didier
Amiot.
Halt, er hat es halt geerbt. Ne? Und die Domaine Pierre Amiot wird aufgelöst quasi und die heißt jetzt der Amiot Effis.
Ah ja, dass quasi der Sohn dabei.
Den Sohn dabei hast, also nur zur Vollständigkeit halber quasi erwähnt, das gibt es jetzt dann so, die Domaine Pierre Amiot nicht mehr, sondern hast jetzt da im Domaine Amiot. So, also damit man weiß, was ist. Und so haben eben die Didier und Helene, wie du vorher schon gesagt hast, plötzlich einmal 3 Hektar Rebfläche in Moret-Saint-Denis und in Chèvre-Chambertin, darunter Flächen in der Grand Cru-Lage Claude Laroche und eben die Premier Cru-Lagen in Moret-Saint-Denis und Chèvre-Chambertin, teils 80 Jahre alte Reben, also wirklich ein richtiger Schatz, saugeil. Und die Helene hat gesagt, das war natürlich extrem spannend, gleichzeitig auch ein bisschen stressig natürlich.
Ich glaube, es ist auch stressig.
Auf einmal baust du was komplett Neues auf, weißt gar nicht, wie wird das dann alles funktionieren, wen interessiert das, was tun wir da, Wein, ja, kein Problem, alles rund um den, schauen wir mal, wissen wir noch nicht. Und du änderst halt komplett dein Leben, ne?
Ja.
Und das in deine 50er. Es ist schon auch.
Man darf nicht vergessen, dass es trotzdem nicht mehr was anderes ist, wenn du 25 bist, versus wenn du 50
Nein,
bist.
Na klar, also das ist schon einmal eine riesen Challenge, das umzustellen. Da brauchst du schon einmal Mut zu sagen, wir sind Mitte 50, wir drehen alles komplett um. Saugeil, also ich finde das mega.
Stark, ja.
Also es ist richtig cool. Und der Didier natürlich 30 Jahre Arbeit im Weingarten. Unendliche Erfahrung.
Kennen Sie natürlich aus, der Mann.
Hat die Domäne mit seinem Bruder gemeinsam geleitet. Also der weiß schon, was er tut. Der weiß, wie der Hase läuft, aber die Helene halt nicht so. Nachdem die Helene jetzt aber nicht so der Typ ist, dass man das nicht weiß, muss er halt vorher mal rein.
Großartig.
Und sie hat gesagt, mit einem Schmunzeln, man muss diskutieren.
Man also muss diskutieren.
Über alles diskutiert.
Gut.
Sie hat gesagt, nein, ohne die Discussion geht es nicht quasi.
Ich bin ganz auf ihrer Seite. Man muss
voll
ein bisschen
geil
diskutieren.
Nein, und sie hat auch gesagt, in Wirklichkeit, das fordert halt sie beide auch heraus, weil sie hat halt weniger Erfahrung. Sie kommt ein bisschen mit dieser Außensicht, was aber voll gut ist, glaube ich.
Ja.
Und der Didier hat halt ganz viel Erfahrung, aber ganz viel auch, das muss so sein, weil das haben wir halt so gemacht.
Ja.
Muster natürlich drin. Ja, und gerade diese Außensicht, dieser andere Blick auf die Dinge hilft einer sicher. Und sie hat halt echt gesagt, sie diskutieren wirklich über alles, sehr intensiver. Mhm. Also da ist schon richtig Power dahinter. Sie streiten auch, glaube ich, ein bisschen um die Sachen dann.
Okay.
Also sie hat gesagt, diskutieren, aber ich glaube, da geht es schon richtig zu, so wie sie das erzählt hat. Aber das bringt halt auch viel. Sie hat auch selber gesagt, durch diese ganze Friktion quasi kommen sie halt einfach weiter und sie entwickeln halt am Schluss das weiter, was sie machen.
Bestes Mittel gegen Betriebsblindheit ist
ganz
sowas
genau. Und sie hat gesagt, schau, wir haben vielleicht unterschiedliche Ansätze und Meinungen, aber die Meinungen und Ansätze sind eher für den Weg und nicht für das Endprodukt. Also Endprodukt sind sie beide genau einig, was das sein soll. Das soll genauso schmecken, wie das da schmeckt. Also dieses elegante, feine, schlanke, pure ist genau das, was sie haben wollen. Der Weg dorthin, wir wissen es, es führen viele Wege dann zu diesem Endziel quasi.
Ja.
Aber der geht halt in verschiedene Richtungen und den diskutieren sie halt aus. Aber das Grundprodukt am Schluss dann, da ist klar, dort muss sein, so muss das schmecken und da sind sie voll einig. Und ich glaube, das hilft schon auch, Weil sonst ist es schwierig, wenn du wirklich über alles diskutierst und da überall uneinig bist.
Genau, und auch wie die Stilistik am Schluss sein soll. Also genau. Da ist schon wichtig,
das
wenn du weißt, was du gerne möchtest und wenn das vielleicht da in eine gemeinsame Richtung geht. Aber es wirkt natürlich schon sehr so, als wäre da sehr viel Intention hinter diesem wunderschönen Grundprodukt. Ne?
Vollkommen, vollkommen. Und die Umstellung von eben Krankenpflegerin zu Winzerin und zum ersten Mal dann eigenen Wein im Glasl zu haben, hat die Helene übrigens so beschrieben, das muss ich zitieren, weil das geht eigentlich nicht anders. Mhm. It's magic. It's like a dream because you create your first bottle and you have different opinions on this long way, but in the end it represents us. Also am Schluss
schön.
Steht das halt für uns.
Ja.
Und auch wenn diese ganzen unterschiedlichen Diskussionen, die unterschiedlichen Meinungen dazwischen sind, das Endprodukt ist halt genau das, was wir sind.
Ja.
Und das ist schon, glaube ich, ein sehr, sehr cooler Effekt, wenn du das auch das erste Mal hast. Ne?
Ja, voll.
Für beide im Endeffekt, weil es ist ja trotzdem dann auch für den Didier das erste Mal gewesen, dass das wirklich sein Wein ist. Und nicht der Wein von ihm und seinem Bruder halt gemeinsam, wie sie sich darauf geeinigt haben. Ne?
Ja.
Ein ganz entscheidender Faktor zu Beginn war für sie auch, dass sofort auf biologische Bewirtschaftung umstellen. Das war bei der Domaine Pierre Mio kein Thema und es kommt schon einmal stärker auch von Helene ihrer Seite, hat sie gemeint, weil sie halt ja immer schon biologische Lebensmittel sehr wertgeschätzt hat, darauf geachtet hat. Und grundsätzlich halt das Gefühl gehabt hat, sie will da nichts Chemisches draufhauen, keine Chemikalien verwenden oder irgendwie jetzt da das irgendwie verfälschen, sondern eigentlich will sie möglichst viel Bodengesundheit haben. Sie wollen möglichst viel halt eben Respekt der Natur und dem Boden gegenüber bringen und das geht halt nur über biologische Bewirtschaftung aus ihrer Sicht. Und da hat es mit dem Didier natürlich am Anfang diskutieren müssen, aber das war relativ schnell klar, okay, passt.
Ah ja, okay.
Biologisch ist, weil das war bei ihm dann auch schnell eigentlich, ja, das muss schon so sein, weil was einer bewusst war beiden, war, sie wollen mehr Purheit, mehr Klarheit in die Weine.
Ja.
Und da hilft er halt biologische Bewirtschaftung, weil da scheiden halt viele Faktoren aus, die das irgendwie verfälschen könnten. Und wenn es über Terroir redst und dann redst du nicht über biologische Bewirtschaftung, war für sie zwar halt so eigentlich, stimmt schon, das macht keinen Sinn.
Ja.
Also das haben sie eigentlich gleich mal umgestellt, auch seit 23 dann wirklich zertifiziert. Also sie haben wirklich die 3 Jahre Zertifizierung durchgezogen seit 20. Wirklich von Beginn an war das ja so oder nicht anders. Also geht nicht anders einfach für sie. Eine andere Umstellung oder sagen wir lieber mal stärkerer Fokus war dann für die zwei auch noch, dass jede Parzelle wirklich unterschiedlich betrachtet wird. Also einerseits natürlich separat ausbaut, aber auch unterschiedlich bearbeitet. Manche Parzellen machen es mit dem Pferd. Das war so ein bisschen ein Trauma von der Helene als Kind, dass so mit Pferde arbeiten, das hat ihr immer schon getaugt. Ist ein bisschen daraus entstanden, dass eine ganz, ganz kleine Parzelle Chardonnay haben, die einfach anders gar nicht bewirtschaftbar ist. Haben dann dort mit dem Pferd begonnen und haben gemerkt, das ist eigentlich cool. Mittlerweile haben sie das ein bisschen ausgedehnt, wobei man dazu sagen muss, ja, das kannst du nicht überall machen, weil das ist halt auch ein finanzielles Thema am Schluss.
Natürlich, Zeit, Ressourcen, Finanzen.
Genau. Aber sie sagt, das ist richtig cool, richtig spannende Arbeit da. Nochmal was anderes, da arbeiten sie natürlich mit Experten zusammen, weil das kannst du eh nicht selber machen. Oder in den wenigsten Fällen, da musst du schon dann viel mit den Pferden arbeiten, dass sie das ausgeht.
Richtig.
Aber sie machen Au Charme, also Premier Cru Lage in Marie-Saint-Denis und eben die Chardonnay Lage machen sie beides mit Pferd. Und ja, dann haben sie im 2020 gestartet, mitten während Covid.
Ah ja, stimmt.
Die Helene hat gemeint, ja, das war für sie tatsächlich mehr ein Vorteil, weil durch die ganzen Lockdowns halt überall generell mehr getrunken worden ist. Und wir sind da trotzdem in einer Zeit, wo halt Burgund gerade noch mehr abhebt. Also ab 18 beginnt es, wo wirklich Sekundärmarkt Burgund so richtig anschiebt.
Ja.
Und 20 und deswegen Covid und Burgund, das war schon so ein Ding.
Ja.
Ist halt richtig in den Tee gegangen. Bis 21, 22, so, das war so Peak eigentlich, jetzt beruhigt sie sich ja so ein bisschen wieder. Und das heißt, bei einer ist eigentlich Vollgas weggegangen. Also du hast halt auch gute Voraussetzungen. Renommierte Winzerfamilie, ne?
Stimmt, du hast eigentlich alles, was du irgendwie haben willst, du hast Burgund. Du hast renommierte Winzerfamilie, du hast sehr renommierte Lagen.
Genau,
eben, eigentlich alles daran, sagen, ne?
Nur im Endeffekt fast nur Premier Grün und Grand Grün Lagen.
Ja, hilft
du
schon.
Hast ein neues Projekt, also auch das nochmal, diese Neuheit drinnen, spannend. Der Winzer hat aber 30 Jahre Erfahrung.
Auch das?
Die machen da was Neues, genau. Es will natürlich jeder haben. Ne? Ja. Also das ist halt von Anfang an sofort einmal gegangen. Die waren sofort ausverkauft.
Ja.
Und die Helene hat gesagt, das war ein bisschen, ja, sie sieht es ein bisschen ambivalent, weil einerseits natürlich voll großartig und genial für sie. Sie können so arbeiten, wie sie wollen. Sie haben finanziell ein bisschen einen Spielraum, können solche Sachen machen, wie mit Pferden im Weingarten arbeiten.
Ja.
Das war sonst natürlich nicht möglich.
Ja, sicher.
Den Weinen die Zeit geben, die sie brauchen. Auch das. Da brauchst du einen gewissen finanziellen Spielraum auch. Auf der anderen Seite hat sie gesagt, die tut es immer ein bisschen so lad, wenn sie Anfragen kriegt von Leuten, die vorbeikommen wollen, die sich das anschauen wollen, die was mitnehmen wollen, weil sie haben halt nichts.
Ja.
Weil sie gesagt, im Vergleich zur Domain von Didier, sein Papa damals, da waren halt immer Leute. Da sind immer Leute gekommen, die haben auch ganz viel halt direkt verkauft dann an die Leute. Ja. Da war immer was los, da war immer irgendwer im Keller zum Kosten und so. Und sie hat gesagt, ja, wenn jetzt zu die Leute sage, ja, kommt's vorbei und kostet was, dann sind sie halt angefressen, wenn es am Schluss wieder nichts gibt.
Ja.
Und Kosten ist halt auch so eine Sache. Also sie hat halt wirklich nichts.
Du kannst halt nicht unendlich viele Flaschen verkosten, weil du erstens einmal nichts verkaufen kannst davon und zweitens aber ohnehin nicht so viel selber hast. Also.
Voll. Also es ist wirklich, ja, zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite natürlich, ja, Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Also am Schluss, saugeil, super, dass es so rennt. Es war halt cool, wenn noch mehr Leute da sein könnten, aber es ist halt so, dass du, wenn du solche Lagen hast, brauchst auch nicht wahnsinnig viel haben, willst auch nicht wahnsinnig viel haben.
Ja.
Die ist halt sehr klein, ne? Die 3 Hektar, mittlerweile sind es 3,3 Hektar, was sie an Fläche haben. Sie haben nochmal eine kleine Fläche von einer Nichte von der Helene dazu gekriegt, plus 1 Hektar Zukauf, also eine Goss.
Ah ja, 1 Hektar eine Goss haben sie dabei.
Das machen sie auch, das war eine lange Diskussion, weil die Helene hat gesagt, das hat sie eigentlich gar nicht zahlt. Also eine Goss machen war für sie, nein, fix nicht, machen wir nicht. Der Didier hat gesagt, doch, das braucht es. Und sie haben halt dann diskutiert und die Argumentation war halt dann, ja, wir brauchen auch irgendwo Einstiegsweine, wir brauchen irgendwas, was ein bisschen zugänglicher ist.
Ich verstehe es hundertprozentig, ja.
Voll. Weil nur Premier Cru und Grand Cru Lagen ist halt dann, ist eh geil, ne? Super. Aber du brauchst irgendwo was, was den Leuten auch wirklich einmal sagen kannst. Und du kannst nicht sagen, ihr kauft alle nur jetzt die teuren Sachen von Anfang an und habt keine Ahnung, wie das schmeckt. Also du musst irgendwas einmal da drunter liefern. Und was noch dazu kommt, die Negossflächen sind in der Nähe von Neuissen-Schorsch, also doch nochmal ein Stückchen südlicher.
Ja.
Und das ist doch nochmal eine andere Ausprägung von Pinot, hat die Helene gemeint. Und das war für sie dann auch so ein wichtiger Punkt. Das ist eh nie irgendwie in einer Vergleichbarkeit, sondern das ist trotzdem, das Burgund ist halt klar strukturiert, das wissen wir eh. Und es gibt schon viele Unterschiede zwischen den einzelnen Lagen. So wie da, so wie du das schön beschrieben hast. Ne? Chèvre-Chambertin ist immer viel dunkler, hat die Helene gemeint. Fair. Immer kräftiger. Mhm. Also das passt auch schon zu der Beschreibung. Du kannst das schon wirklich dann nochmal auseinander dividieren. Ja. Und das war dann auch der Punkt, wo sie gesagt haben, ja passt, macht Sinn. Plus sie arbeiten langfristig mit Weinbauern zusammen da, auch mit Leuten, die teilweise schon biologisch zertifiziert sind. Also
super.
Auch das funktioniert ganz gut. Fokus insgesamt, gesamten Weingut ist natürlich Pinot.
Klingt das so, ja.
Also 90% der Produktion sind Pinot, ein bisschen Aligoté, das ist aber Zukauf quasi.
Ah, okay.
Und eben der kleine Plot Chardonnay, wie vorher angesprochen.
Das heißt, es gibt ja nur den an.
Ja, auch da Diskussion, weil sonst war es ja fad. Der Didier findet Chardonnay natürlich richtig geil, möchte mehr Chardonnay haben. Die Helena gesagt, nein, fix nicht. Also das gibt es nicht, weil aus ihrer Sicht Moray Saint-Denis ist Pinotland.
Ja.
Chardonnay ist mehr so, wo sie herkommt. Also das ist halt auch wieder so ein, sie ist das halt von daheim gewohnt, dass es da Chardonnay gibt und das ist für sie fast schon ketzerisch, dass da jetzt da in Moray Saint-Denis Chardonnay machen.
Also absolut.
Das ist eh schon,
verboten.
Die kleine Parzelle ist eh schon eigentlich falsch. Ne? Also und dann jetzt da irgendwie überlegen, ob wir irgendwas noch mit Chardonnay auspflanzen, na sicher nicht. Also da sträubt sie sich dagegen. Also das ist aus ihrer Sicht zumindest erledigt. Ich weiß nicht, ob das Thema für immer erledigt ist, aber für die Helene ist das Thema durch. Apropos Pinot. Wir können einmal zum Wein kommen.
Ja, bitte.
Premier Cru au Combot. Es ist die südlichste Lage in Chèvre. Also du bist wirklich an der Grenze zu Moray Saint-Denis. Vollständig umgeben von Grand Cru-Lagen. Auch nicht so schlecht. Ja. Also du hast
schaut nicht.
Nördlich davon La Trissière-Chambertin. Das macht unter anderem Trappé. Habe ich nicht kennt die Lage. Das ist jetzt nicht so der klingende Name. Daneben hast du Chambertin im Osten. Das kennt man natürlich. Und südwestlich dann von au Combot hast du noch 2 Grand Cru-Lagen auf der Seite von Moray Saint-Denis dann schon. Und das ist einmal Claude Laroche, was sie eben auch selber haben, und Claude Saint-Denis. Also wirklich ganz geil, dass du rundum und um nur Grand Cru-Lagen hast.
Yes.
Du hast da ungefähr auf 270 Meter Höhe, sind wir da. Liegt quasi vom Hügel abwärts, relativ weit oben auf La Mont-Louison. Das ist quasi der Hügel, der sich dann nach Westen darauf zirkt und die obersten Weingärten quasi kehren dann zu au Combot.
Ja.
Wir schauen nach Osten, haben ganz klassisch Kalkboden, das ist eh klar.
Ja.
Reben sind knapp 30 Jahre alt, also nicht die ältesten Reben im Vergleich. Und die Vinifikation bei Helene und Didier ist eigentlich bei alle Weine gleich, Handleser natürlich. Dann das alles mit einem Team, das der Didier schon lange kennt, also das hat auch sie weiternehmen können, quasi mit dem sie schon immer gearbeitet haben, was natürlich super ist. Das heißt, schon voll eingespült, obwohl es die Domain ja erst in einer sechsten Lese jetzt dann ist, da gibt es erst seit 2020. Dann kommt der einzige Unterschied von Ocampot, also noch Handlese zu den anderen Weinen. Es geht nämlich im Holzgärständer und nicht im Stahl oder Beton wie die anderen Weine. Also alles andere vergärt im Stahl oder Beton. 20% Ganztraube und dann bleibt das Ganze 18 Monate im Holz, 30% neu. Das ist einfach ab Premier Cru, gibt es ein bisschen neues Holz.
Alles klar.
Der Rest sind unterschiedliche Belegungen aus gebrauchtem Holz.
Gibt es einen Grund, wieso Holzgärständer und etwas anderes?
Ist tatsächlich eher aufgrund von den unterschiedlichen Größen der Flächen.
Okay.
Dem geschuldet quasi, wo passt was am sinnvollsten rein. Und das passt einfach bei einer in den Holzgeschnender, was haben, passt das halt immer gut rein. Deswegen machen sie das im Holz. Passt für sie auch so wunderbar. Aber es hat jetzt nicht die riesige stilistische Veränderung. Beton zum Beispiel ist einfach ein bisschen größer.
Ja.
Das macht da keinen Sinn. Sie haben sich jetzt auch nochmal Stahl, ein bisschen kleinere Gärbehälter gekauft quasi, weil das beim Beton das Problem war, dass du halt wirklich viel brauchst, dass sie das ausgeht, das nicht in jedem Jahr geht, solche Sachen. Also es ist eher wirklich eine pragmatischere Entscheidung, als da wirklich jetzt groß auf stilistische Unterschiede damit zu gehen. Genau, 18 Monate im Holz, die Village-Weine kriegen gar kein neues Holz und ab Premier Cru dann eben 30% Neuholz. Und Helene hat eben gemeint, Chefre hat im Vergleich zum Moré immer ein bisschen mehr Kraft und Struktur, aber ich finde, das passt dem Wein auch wirklich wunderschön und diese dunkle Würze dazu, das passt schon. Darfst du einmal bewerten, das ganze Ding. Die Weine gibt es in Österreich beim Kollegen Zankl, also Zankls Weine. In Deutschland habe ich niemand gefunden, der das online macht für Endkunden. Ich weiß nicht, wer das gastronomisch macht. Müsste man dann nach herausfinden. Das Grundproblem ist, die Weine sind sehr, sehr vergriffen. Also es gibt ja, halt nichts. Also die Fläche da sind 0,16 Hektar, also was sie in Ocampot haben. Und es gibt ein paar Einzelflaschen aus 23 grundsätzlich noch beim Zankl online. Ocampot ist leider aus. Der Wein kostet so um die 140 Euro.
Schade, dass er aus ist.
Es ist sehr schade, dass er aus ist.
Sehr, 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 sehr gut.
Leider sehr gut. Aber ich finde, die Weine sind alle gut. Also ich finde auch die Negoss-Sachen sehr, sehr gut. Habe ich auch schon mal kosten dürfen. Ist auch richtig leiwand. Das macht halt einfach von Anfang an mit diesem saftig, eleganten Stil, frische, richtig Spaß.
Ja, wenn das die Idee von Wein ist, dann funktioniert das auch
genau,
ein Einstieg.
Genau. Und das finde ich halt leiwand. Also ich finde natürlich, das ist nochmal geiler. Und deswegen, ja, sicher will ich das vorstellen, weil das ist halt richtig, richtig, richtig schön. Aber du kannst auch die Einstiegsweine richtig, richtig schön trinken. Und das zeigt halt einfach, was sie wollen. Dieses, das ist schon klassisch Burgund, aber trotzdem halt mit dieser Frische, nicht auf dieses viel überladen Holz, sondern wenn Holz, dann schön. Und im Einstieg halt gebraucht und gehen wir, das soll halt rein, das soll Trinkfluss haben, da bleibt nichts stehen. Das brauchst du nicht Ewigkeiten weglegen, sondern das ist jetzt halt auch schon richtig leiwand.
Ehrlich. Und Einstieg gibt es auch beim Herrn Zankl zu kaufen.
Einstieg gibt es auch beim Herrn Zankl, das gibt es auch, glaube ich, noch. Das kostet, glaube ich, irgendwelche 40 Euro,
fair.
50 Euro. Burgund Einstieg halt klassisch. Yep. Ich würde gerne sagen, neuer Jahrgang kommt grundsätzlich bald. Stimmt auch. Das Problem ist, 24 ist ein extrem kleiner Jahrgang. Sie haben knapp 80% der Ernte verloren in einem Fall.
Sie haben 80 verloren.
Yes. Also einerseits Frost, ne? Also dass viel Frost in 24 da war. Im Frühjahr wissen wir.
Es ist generell ein kleiner Jahrgang.
Genau, das ist eh überall so, aber sie haben auch nochmal Hagel gehabt zwischendrin.
Scheiße.
Dann auch noch sehr hohen Pilzdruck. Also es ist wirklich alles zusammengekommen. 24 war richtig scheiße für sie. Alles andere war aber gut, hat die Helene gemeint. Also sonst kann sie sich gar nicht beschweren. Nur 24 war bei einer echt richtig, richtig zart.
Okay.
Und ja, 80% Verlust bei 3,3 Hektar eigene Flächen ist halt
sehr schmerzhaft,
relativ zart.
Das gibt wahrscheinlich einfach für uns Privatkunden.
Ich weiß nicht, wie viel wirklich ankommt von 24, dann ja, was rauskommt. So, jetzt darfst du einmal bewerten und dann erzähl dir noch ein bisschen, wie die Helene und der Didier zusammenarbeiten und wie es auch weitergeht. So gerne.
Ja, schon ganz vorne gesagt, danke für dieses schöne Glas. Das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Glas und da gibt es keine Kritikpunkte. Sowas trinke ich einfach extrem gerne.
Ihr seid saugut.
Full stop. Man sieht es, mein Glas ist fast leer. Das passiert ganz, ganz selten in der Podcast-Folge.
Das ist normal eher bei mir.
Stimmt, und nur dazu ganz, ganz, ganz selten bei 35 Grad. Also auch das zeichnet diesen Wein aus. Und nicht nur das, auch dass der einfach diese ganze Odyssee der Lieferung durchgehalten hat und so dasteht. Und die Grundstilistik taugt man natürlich auch. Aber das ist ja keine Überraschung für die gewesen natürlich.
Das macht schon Sinn.
Ja, das ist bei mir ganz, ganz oben einzuordnen, sowas. Das ist sehr, sehr klar. 9,5 wie weit kann man aufgehen? 9,7 auf jeden Fall. Richtig, richtig geil.
Yes, ich habe hier eine 9,8 notiert.
Darf ich auf 9,8 gehen?
Darf es gehen? Ja, nice. Ich finde, das ist genau das. Wenn ich Pinot trinken will, dann bin ich halt genau da bei dieser frischen Stilistik, bei der Stilistik, die ein bisschen mehr Kraft mitbringt, die ein bisschen mehr Struktur mitbringt.
Yes.
Also das taugt mir persönlich halt schon immer, dass ein bisschen mehr in dieses Flashige geht, in dieses ganz, ganz leicht Rustikale, aber ja, das haben wir ja angesprochen.
Wie wir andiskutiert so haben, ganz genau.
Ganz, also ganz wenig.
Tannin,
ne?
Ist durchaus fein, aber du hast voll so ein bisschen diesen Ticken Rustikalität mit dabei. Ich kann theoretisch auch feiner trinken, das ist für mich persönlich gar kein Problem.
Ja, mir taugt halt die Spannung
aber
da schon.
Das macht hier sehr, 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 sehr viel Freude einfach.
Ja.
Also da brauchst du auch, wenn du nicht willst, kannst du es einfach nur trinken und dich freuen drüber.
Ja, ja. Du brauchst weder irgendwen, der was mit dir mittrinkt eigentlich.
Genau.
Kannst du allein irgendwo hinsetzen und die Flaschen trinken.
Das könnte deine einzige Flasche sein für dich alleine. Schön.
Ja,
das
kannst du schon machen. Also
bin ganz bei dir. Stilistisch ist es hundertprozentig das, was ich sehr, sehr gerne trinke. Und ja, großartig.
Ist jetzt, um das auch noch der Vollständigkeit halber zu erwähnen, ein Tag offen, einfach nur Flaschen aufgerissen, einfach mal offen stehen lassen. Jetzt vorher nochmal eine Viertelstunde kurz ein bisschen in die Karaffen geschmissen, damit das nochmal sich extra öffnet. Ganz am Anfang ist das natürlich nochmal präsenteres Holz in der Nase.
Wie zu erwarten ist,
liegt
du hast
halt da drüber.
Genau, es ist sehr jung und du hast Neuholz mit dabei. Das geht fast gar nicht anders, aber jetzt nach diesem einen Tag, sehr schön.
Voll. Und es ist halt auch grundsätzlich schönes Holz. Das ist halt immer so.
100%.
Wenn das schönes Holz ist, dann ist das ja auch kein Problem, dass
so
da Holz spürbar ist. Wenn das halt Scheißholz ist, dann tue ich mir halt immer schwer. Wenn das halt so sehr überbordend präsentes Holz, das nicht geil ist und wo nichts drunter erkennbar ist, schwierig.
Das ist nicht das dazu ist halt so, zu dem ganzen Rest.
Genau, das ist halt, da kehrt das neue Holz ein, das braucht es auch. Das sowieso. Ich habe mit der Helena ein bisschen diskutiert, wie sie zusammenarbeiten und sie hat gesagt, naja, der Didier ist natürlich in die Weingärten mehr draußen als sie. Das ist halt seine Leidenschaft, das ist sein Ding. Sie ist viel mehr im Verkauf, bei den ganzen Tastings, organisiert alles rund um den Dom. Ist auch auf der ganzen Welt unterwegs mit den Weinen mittlerweile, das taugt ja auch voll. Also sie hat halt gesagt, das ist halt saugeil. Ne? Die war halt jetzt im Endeffekt 50 Jahre lang vor allem in Frankreich, hat
in
halt einen fixen Job gehabt in einem Krankenhaus, hat da richtig einhackeln dürfen.
Yep.
Und jetzt fliegt sie halt um die Welt und kann herzeigen, was sie macht.
Kann quasi ihre Essenz da herzeigen. Das ist ja schon schön.
Voll. Und das taugt ja halt, cool. Das taugt ja halt gerade richtig, richtig, richtig. Und sonst im Köller ist dann so, dass wirklich beide komplett gleichberechtigt sind und gleich arbeiten. Sie hat gesagt, da gibt es dann nicht mehr wirklich eine Trennung, sondern da sind beide gleich involviert, weil da geht es dann um die Entscheidungen, wie machen wir weiter, wie schaut das aus. Da wird alles die ganze Zeit diskutiert und ja, dann mache ich es mal auch über längere Zeiträume diskutiert, haben wir schon gehört.
Ja.
Gehört die Emotion auch ein bisschen dazu, aber das passt für die zwei, glaube ich, auch ganz gut. Ein großes Thema gibt es noch für die Zukunft, nämlich das Thema der Biodynamie. Zumindest für die Helene.
Ja.
Mal schauen, weil sie hat gesagt, ja, sie wird das voll interessieren. Der Didier ist da gar nicht so dabei aktuell. Aber ja, schauen wir mal. Sie wird ihm schon noch überzeugen von dem Thema, hat sie gemeint. Dauert noch ein bisschen. Er sagt halt, ja, biologische Bewirtschaftung, ja, voll, hundertprozentig. Biodynamie, nein, sicher nicht. Und sie sagt halt, es war schon noch spannend, das könnte der nächste Schritt sein und so. Und sie hat gesagt, das ist halt immer die Big Discussion quasi.
Ja, alles klar.
Was so richtig und wir dumm diskutieren und sie hat gesagt, das wird noch dauern. Also das ist wirklich noch ein Feld, wo sie gemeint hat, für sie voll spannend, aber bis wir da sind, dass wir das wirklich hinkriegen, liegt noch ein bisschen Arbeit vor ihr.
Ja gut, wenn Bio auch schon so ein bisschen eine Diskussion war ganz am Anfang, eine kleine zumindest.
Ja, die war aber glaube ich sehr kurz. Also das war glaube ich nur so, hey, das
wir
muss doch sein,
anders
wie
machen.
Und dann war so, ja doch, es muss Bio sein, fertig. Also das war glaube ich so eher gar nicht so viel Diskussion, sondern nur so kurz, machen wir das so?
Ja.
Ja, geht's anders? Nein, passt, let's go. Biodynamie ist halt wirklich was, wo sie sagt, das dauert, da muss sie mal ein bisschen durchfahren. Aber sie hat gesagt, ja, sie diskutiert da schon. Also ich glaube, da brauchen wir sich keine Sorgen machen. Und zu uns wollen sie eigentlich so weiterarbeiten wie jetzt. Also es taugt einer komplett, diese 3,3 Hektar, was haben, Eigenfläche perfekt. Das können sie auch schön zu zweit bearbeiten, das geht sich super aus.
Cool.
Dann haben sie eine Person, die einer hilft ein bisschen im Weingarten, die ist ein bisschen unterstützt überall, das passt auch super. Und sonst eigentlich bei einer ein bisschen mehr dieses Genießen von dieser neuen Welt jetzt. Weil es ist ja trotzdem, es ist ein neues Weingut,
neu.
Ne? Und sie sind trotzdem halt mit viel Erfahrung schon ausgestattet, sind beide eben Mitte 50. dann ist das halt nochmal ein bisschen was anderes und da geht es viel mehr darum, dass du sagst, ja, pff, ich brauche jetzt nicht die Welt nochmal umreißen, mhm, sondern eher das, was wir machen, genießen, weiter so machen, natürlich noch an die Weine feilen und so weiter und so fort. Eh klar.
Das passiert, glaube ich, automatisch.
Aber vor allem auch Spaß dabei haben, das zu machen.
Mhm.
Und sie exportieren halt jetzt viel in Europa, ein bisschen Asien. Mhm. Amerikanischer Markt ist gar kein Thema, hat es gemeint, weil dafür sind sie einfach zu klar am Schluss.
Ja, okay.
Asien geht ganz gut, weil da kannst du auch ein paar Märkte mit kleineren Sachen bedienen. Frankreich innerhalb gar nicht so viel, sondern wirklich mehr nach Europa, Resteuropa aussehen.
Ja.
Ich glaube, das taugt aber der Helene auch gar nicht. Also das taugt ja
schon. Ein bisschen reisen?
Das taugt ja schon, dass das nicht alles in Frankreich bleibt, weil nur in Frankreich reisen, glaube ich, war ja als Fahrt.
Mhm.
Also sie hat schon gesagt, oh, wenn ich dann nach Singapur fliegen kann, demnächst,
ja, okay,
so, das ist schon leibend. Also das genießt halt gerade voll und halt einfach eben dieses Herzhängen des eigenen Produkts, was es halt vorher gar nicht gegeben hat. Weil wenn dann der Didier irgendwo unterwegs war für die Domaine Pierre, ja, das war halt dann trotzdem so, das Ding von seinem Papa und dann...
Ist nicht ihrs, ja, ja.
Nächst gelagert das Ding von seinem Bruder und noch immer nicht seins, weil es war halt trotzdem der Bruder 15 Jahre länger dort. Ne? Also
ja, klar.
Das wird halt nie hundertprozentig dein Ding sein.
Mhm.
Und das ist gerade so das, was einer halt einfach Spaß macht, einer taugt. Sie haben auch viel mit jungen Leuten zu tun jetzt natürlich, weil halt das für junge Sommeliers interessiert.
Das glaube ich.
Und halt einfach gerade so einen kleinen Hype hat.
Mhm.
Und das ist halt natürlich cool. Also das macht einer richtig Spaß, dass
ja,
du echt um und um kommst, neue Leute kennenlernst und halt, ja, quasi nochmal eine komplett neue zweite Karriere startest.
Sehr cool. Auch ja, nach wie vor sehr, sehr stark, dass sie das gemacht haben.
Also finde ich absolut stark. Also weil, ganz ehrlich, du kannst, also da geht es ja nicht darum, dass du jetzt irgendwie noch was machen musst oder so.
Ja.
Wenn du diese Lagen kriegst, kannst du einfach sagen, ganz ehrlich, ich verkaufe das Zeug, nimm die Kohle, danke, ciao.
Gutes Leben auf Insel, ja, bye bye.
Genau, das sind, weiß ich nicht, wie viel Mille.
Mhm.
Also,
genug.
Richtig, das sind 3 Hektar plus, also 10 Mille sind das locker plus, es sind eigentlich Premier-Grün-Grangrünflächen, wahrscheinlich sind es 20 Mille, was das, wenn du das verkaufen wollen würdest, verkaufen
kannst. Ich kann es nicht einschätzen, aber du kriegst es sehr, sehr easy an und es sind diverse Millionen.
Ja, ja, ich habe letztens nur so ein bisschen mich eingelesen da in so die letzten Verkäufe in Burgund.
Weil, so, möchte Burgundfläche kaufen, wie?
Genau.
ChatGPT.
Ja, ChatGPT hat gesagt, nein, kannst nicht, oder? Schau
how
mal auf dein Konto,
no,
du Depp. Naja, aber also ja, das ist schon wirklich was wert. Das hättest du auch anders machen können. Und fairerweise, wenn du mit 50, Mitte 50 zu dem Ding kommst und sagst, ja, okay, gut, jetzt habe ich 30 Jahre lang an der Domain da mitgearbeitet, jetzt drängt sich das auf. Ich habe jetzt niemanden, was das langfristig übernehmen wird. Mein Bruder hat einen Sohn, der was die Teile übernimmt.
Ja.
Also entweder der kauft die raus, wenn das finanziell möglich ist. Das wird halt wahrscheinlich nicht gehen, weil woher
ja,
die Kohle nehmen.
Genau.
Aber du kannst halt einfach sagen, ja passt, ich verkaufe das mal.
Mhm.
Oder ich verpachte es zumindest.
Ja, ganz genau.
Die, also
für immer Einkommen, easy.
Genau. Und wirklich, Insel oder sonst was. Und sie zwar haben gesagt, nein. Aber ich glaube, die
Helene... Das ist meine Insel.
Die Helene wird das auch, glaube ich, nicht aushalten, wenn es irgendwo nichts Neues machen kann. Dann merkst du, sie hat
ja
die ganze Zeit eigentlich davon geredet, wie viel unterschiedliche Interessen sie hat und was sie alles sonst noch gern machen würde.
Ja.
Die kannst du auch nicht still sitzen lassen, glaube ich.
Wahrscheinlich nicht, ja.
Und der Didier ist halt auch am liebsten im Weingarten.
Ja gut.
Das passt schon.
Es gibt Inseln mit Weingärten, wollte ich noch gesagt haben.
Die stimmt, aber ich glaube, dafür sind sie zu verwurzelt im Burgund, dass
verstehe,
du irgendwo anders
ja,
Wein machst. Ich meine, ganz ehrlich, du bist schon an einer der wirklich ultimativ besten Adressen und sie würden sicherlich behaupten, der absolut besten
natürlich,
Adresse.
Natürlich.
Und warum sollte ich dann woanders Wein machen? Also, nein.
Absolut.
Das wird ja nie so gut wie im Burgund. Ja,
ehrlich.
Genau. Und damit sind wir am Ende meiner Folge angelangt.
Perfekt. Vielen Dank. Großartige
sehr
Folgen,
gern.
Großartige Wein. Sehr, sehr schön. Mehr davon. Gerne, gerne mehr davon.
Ja,
gar kein Problem damit.
Das mache ich da gerne, wenn ich
super
wieder mal einen Zugang zu schönen burgundischen Weingütern und Weinen komme. Weil es liegt ja nicht immer nur an den Weingütern. Ne?
Yep.
Die Weine brauchst du auch dazu.
Ja, das ist ein bisschen das Problem, dass du überhaupt irgendwas kriegst, wenn irgendwie möglich. Wundervoll.
Es ist heiß. Machen wir Schluss.
Ja, ich würde noch ganz kurz Danke sagen an alle, die dabei waren beim Pop-Up letzten Sonntag.
Es war richtig geil.
Großartig. Es macht mir so viel Spaß und ganz ehrlich, es ist so, so cool, dass sie so viele Leute aufgerafft haben bei die, was haben wir gehabt, 35 Grad gefühlt. Und tatsächlich zu uns gekommen sind.
Damit
und
haben wir ja
gehabt haben.
Echt nicht gerechnet.
Nein, es war herrlich. Michi hat ein bisschen Wein holen noch gehen müssen zwischendurch, weil wir relativ bald relativ aus waren.
Ja.
Obwohl wir mehr mitgehabt haben als beim letzten Pop-Up und das. Ich kann echt nur Danke sagen.
Das war,
herrlich
das war
das.
Es war richtig geil. Voll geil. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Wir haben davor geredet und haben gesagt, ja, Also wenn wir so ansatzweise an die Menge von Leuten rankommen wie beim ersten Mal, war das schon super, weil wir haben viel höhere Temperaturen, es ist einfach zach.
Ja.
Und ich verstehe es, wenn du sagst, ja passt.
Mir interessiert es nicht bei
dir. Interessiert es nicht, ich fahre einfach Boden oder mach sonst irgendwas.
Voll.
Und das hätte ich auch vollkommen verstanden. Und es war einfach ab 14 Uhr, wo wir gestartet haben, war eigentlich Hütte voll.
So
und das
ist
war
es.
Also ein Riesenkompliment an euch. Danke, danke, danke. Mhm. Bestärkt uns nur darin, dass wir das wieder mal machen.
Ja, genau.
Weil es hat so viel Spaß gemacht.
Yes.
Schauen wir mal, vielleicht irgendwann einen Herbsttermin daherkriegen.
Ja, mal das sehen, war doch super.
Wie und wo. Die Infos kriegt ihr immer bei uns natürlich.
Ganz genau. Na gut, jetzt sind wir wirklich am Ende dieser Folge angelangt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps werden uns beide gleichzeitig senden, ansonsten ist das Ganze ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts und auch auf YouTube. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen dort. Auf Instagram findest du uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at findest du immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. Nochmal danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.